Dann bat sie mich plötzlich in verändertem Ton um ein Schlafmittel. Sie habe seit dem furchtbaren Schock nicht mehr richtig schlafen können. »Sind Sie sicher, dass das der Grund ist?« fragte ich. »Sonst beunruhigt Sie nichts? Es lastet nichts auf Ihrer Seele?« »Auf meiner Seele? Was sollte wohl schon auf meiner Seele lasten?« Sie stieß diese Worte heftig und misstrauisch hervor. »Angst ist manchmal die Ursache von Schlaflosigkeit«, sagte ich leichthin. Sie schien einen Augenblick nachzudenken. »Meinen Sie Angst vor der Zukunft oder Angst wegen der Vergangenheit, die nicht mehr zu ändern ist?« »Beides.« »Nur hätte es keinen Zweck, sich über die Vergangenheit zu beunruhigen. Sie ist unwiederbringlich.« »Oh, was für einen Sinn hat es schon. Man darf nicht denken, man darf nicht nachdenken.« Ich verordnete ihr einen milden Schlaftrunk und verabschiedete mich. Beim Fortgehen dachte ich ziemlich lange über die Worte nach, die sie gesagt hatte. »Sie ist unwiederbringlich.« »Was? Oder wer?« Ich glaube, diese letzte Unterredung bereitete mich gewissermaßen auf die folgenden Ereignisse vor, die ich natürlich nicht erwartet hatte. Aber als sie eintraten, war ich nicht überrascht. Ich hatte nämlich von Anfang an den Eindruck, dass Mary Barton eine gewissenhafte Frau und keine leichtsinnige Person sei. Eine Frau mit Prinzipien, die nach diesen Prinzipien handeln und nicht nachgeben würde, solange sie daran glaubte. Ich hatte das Empfinden, dass sie während unserer letzten Unterhaltung begann, ihre eigenen Prinzipien anzuzweifeln. Ihre Worte deuteten darauf hin, dass sie die ersten schwachen Regungen jenes schrecklichen Seelenforschers spürte, den man das Gewissen nennt. Es passierte dann in Cornwall, in einem kleinen, um diese Jahreszeit ziemlich verlassenen Badeort. Es muss Ende März gewesen sein. Ich las darüber in der Zeitung. Eine Dame hatte dort in einem kleinen Hotel gewohnt, eine Miss Barton. Sie hatte ein äußerst merkwürdiges Wesen zur Schau getragen. Das war allen aufgefallen. Nachts war sie in ihrem Zimmer auf und ab gegangen und hatte vor sich hin gemurmelt, sodass in den benachbarten Zimmern niemand schlafen konnte. Eines Tages hatte sie den Pfarrer aufgesucht und ihm versichert, sie habe ihm eine Mitteilung von äußerster Wichtigkeit zu machen. Sie habe, so sagte sie, ein Verbrechen begangen. Anstatt fortzufahren, hatte sie sich unvermittelt erhoben und erklärt, sie wolle an einem anderen Tag wiederkommen. Der Pfarrer vermutete, dass sie nicht ganz richtig im Oberstübchen sei und nahm ihre Selbstanklage gar nicht ernst. Gleich am nächsten Morgen entdeckte man, dass sie nicht in ihrem Zimmer war. Stattdessen fand man einen an den Leichenbeschauer gerichteten Brief folgenden Wortlauts: »Ich versuchte gestern mit dem Pfarrer zu reden, ihm alles zu beichten, aber ich durfte es nicht. Sie ließ es nicht zu. Ich kann nur auf eine Weise sühnen, ein Leben für ein Leben, und mein Leben muss genauso enden wie das ihrige. Auch ich muss im tiefen Meer ertrinken. Ich glaubte, meine Tat sei gerechtfertigt gewesen. Nun sehe ich ein, dass es nicht richtig war. Um Amys Verzeihung zu erlangen, muss ich zu ihr gehen. Niemand ist an meinem Tode schuld. Mary Barton.« Ihre Kleider fand man am Strand in einer abgeschiedenen Bucht. Offenbar hatte sie sich dort ausgezogen und war dann mutig in die See hinausgeschwommen, wo, wie allgemein bekannt, eine gefährliche Strömung war, die jeden Schwimmer die Küste hinabtrieb. Die Leiche wurde nicht angetrieben, und nach einer Weile wurde Miss Barton für tot erklärt. Sie war eine reiche Frau. Ihr Vermögen belief sich auf 100.000 Pfund. Da sie ohne Testament starb, fiel das Geld an ihre nächsten Verwandten, eine Familie von Vettern in Australien. Die Zeitungen machten diskrete Anspielungen auf die Tragödie auf den Kanarischen Inseln und vertraten den Standpunkt, dass Miss Durants Tod den Verstand ihrer Freundin zerrüttet habe. Bei der gerichtlichen Untersuchung der Angelegenheit wurde das übliche Urteil gesprochen: Selbstmord in vorübergehendem Wahnzustand. Und so fällt der Vorhang nach der Tragödie von Amy Durant und Miss Barton. Es entstand eine lange Pause, die von der schwer atmenden Jane Hellier unterbrochen wurde.
»Oh, Sie dürfen hier aber nicht aufhören. Gerade an der interessantesten Stelle, bitte weiter.«
»Aber Miss Hellier, dies ist kein Fortsetzungsroman. Dies ist das wirkliche Leben, und das wirkliche Leben hört da auf, wo es ihm gefällt.
Aber das will ich nicht, jammerte Jane. Ich möchte wissen, wie es weitergeht.
Hier müssen wir eben unseren Verstand gebrauchen, Miss Hellyer, erklärte Sir Henry. Warum hat Mary Barton ihre Gesellschafterin getötet? Das ist das Problem, das Dr. Lloyd uns gestellt hat.
Nun, meinte Miss Hellyer, da gibt es eine Reihe von Gründen. Ich meine, ich weiß nicht recht. Sie mochte ihr auf die Nerven gefallen sein, oder Eifersucht mag eine Rolle gespielt haben. Dr. Lloyd erwähnte zwar keine Männer, aber immerhin mag auf dem Schiff etwas vorgefallen sein. Sie wissen ja, was man im Allgemeinen von Schiffen und Seereisen sagt.
Miss Hellyer hielt leicht erschöpft inne und es dämmerte ihrer Zuhörerschaft, dass Janes reizender Kopf von außen besser ausgestattet war als von innen.
»Ich möchte eine ganze Reihe von Mutmaßungen zur Sprache bringen«, erklärte Mrs. Bantry, »aber ich muss mich wohl auf eine beschränken. Ich nehme an, dass Miss Bartons Vater all sein Geld auf Kosten von Amy Durants Vater gemacht hat, den er dabei zugrunde richtete. Also beschloss Amy, sich zu rächen. Nein, Moment, das ist falsch. Die Verhältnisse liegen ja gerade umgekehrt. Ach Gott, wie ärgerlich. Warum tötet eine reiche Brotherrin die bescheidene Gesellschafterin? Ah, ich hab's. Moment. Miss Barton hatte einen jüngeren Bruder, der sich aus Liebe zu Amy Durant erschossen hat. Miss Barton wartete auf eine günstige Gelegenheit, Amy verarmt und wird von Miss Barton als Gesellschafterin engagiert. Diese nimmt sie mit auf die Kanarischen Inseln und führt ihren Racheakt aus. Wie hört sich das an?
Ausgezeichnet, lobte Sir Henry. Nur wissen wir nicht, ob Miss Barton jemals einen Bruder hatte.
Ach, das nehmen wir einfach an, entgegnete Mrs. Bantry. Ohne Bruder hatte sie kein Motiv. Also muss sie einen Bruder gehabt haben. Sehen Sie das ein, Watson?
»Das ist ja alles sehr schön, Dolly«, bemerkte ihr Mann, »aber es ist eben nur eine Mutmaßung.«
»Natürlich«, entgegnete Mrs. Bantry, »es bleibt uns ja nichts anderes übrig, als zu raten. Wir haben keine Indizien.« »Nur zu, lieber Arthur, rate auch einmal.«
»Wirklich und wahrhaftig, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ich glaube, Miss Helliers Vorschlag, dass sie sich eines Mannes wegen entzweit haben könnten, hat etwas für sich.« »Hör zu, Dolly, es war sicher ein Pfarrer der Hochkirche, und sie haben ihm beide vielleicht einen Chormantel oder dergleichen gestickt. Und er hat den von der Durant zuerst getragen. Verlass dich darauf, so etwas wird es schon gewesen sein. Denke daran, wie sie zum Schluss wieder zu einem Pfarrer rannte. Diese Frauen verlieren alle den Kopf wegen eines gut aussehenden Geistlichen. Das hört man immer wieder.«
»Ich glaube, ich muss versuchen, meine Erklärung ein wenig zu präzisieren«, meinte Sir Henry, »obgleich ich zugebe, dass es sich auch nur um eine Vermutung handelt. Meine Idee ist, dass Miss Barton immer ein wenig verwirrt oder sagen wir geistesgestört war. Es gibt mehr solche Fälle, als man denkt. Ihre Wahnvorstellungen wurden mit der Zeit stärker und sie begann es für ihre Pflicht zu halten, die Welt von gewissen Personen zu befreien.« Vielleicht von den sogenannten Frauen mit Vergangenheit. Über Miss Durants Vergangenheit ist nicht gerade viel bekannt, also hatte sie vielleicht eine. Miss Barton erfährt davon und beschließt, sie zu beseitigen. Später steigen Zweifel an der Richtigkeit ihrer Handlungsweise in ihr auf und sie wird von Gewissensbissen geplagt. Ihr Ende zeigt, dass ihr Verstand völlig zerrüttet ist.
Sind Sie auch dieser Ansicht, Miss Marple?
»Leider nicht, Sir Henry«, bedauerte Miss Marple lächelnd. »Meiner Meinung nach zeigt ihr Ende, dass sie eine kluge Frau war, die sich geschickt aus der Affäre zu ziehen verstand.